Mein Herr kennt den Weg, der vor mir liegt. Ein sehr guter Gedanke für den Beginn des neuen Jahres. Wir wollen auf einen Text hören aus dem Neuen Testament. Wir haben ja vor einigen Wochen schon begonnen, uns einige Themen anzuschauen, im Neuen Testament, die immer wieder vorkommen. Da gibt es insgesamt, glaube ich, 8 Verse, die immer wieder sagen, Gott kann. Er kann das, er kann das, er kann das. Einige von diesen Versen haben wir schon angeschaut und wir wollen heute einen weiteren anschauen. Und wir hören dazu den Text aus dem 2. Brief des Timotheus, des Paulus an den Timotheus, an seinen Schüler. Und er sagt dort im 1. Kapitel ab Vers 6: Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie, also diese Gabe, zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist es jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Und mich hat Gott als Verkündiger, Apostel und Lehrer eingesetzt, um diese Botschaft bekannt zu machen. Gerade das ist aber auch der Grund dafür, dass ich so viel erleiden muss. Doch trotz der Schande, die damit verbunden ist, verliere ich nicht den Mut. Denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe. Und ich bin überzeugt, dass er die Macht hat, dass er kann, das mir anvertraute Gut unversehrt bis zu jenem Tag zu bewahren, an dem Jesus Christus wiederkommt. Soweit diese Verse aus dem 2. Timotheusbrief. Die Schleusen öffnen. Die Schleusen öffnen haben wir ja gerade eben schon als Thema gehört. Ich war in Bagtabur, das ist die alte Hauptstadt von Nepal, vielleicht eine Viertelstunde, halbe Stunde mit dem Auto von Kathmandu, von der heutigen Hauptstadt. Wir stiegen die Treppen hoch in einem Mietshaus in dieser Stadt. Im ersten Stock, da stand ein Raum offen, da saßen ein paar Frauen und haben Kräuter verpackt. Dann im nächsten Stock saßen einige andere und haben Süßigkeiten verpackt, die sie verkaufen wollten. Und so ging es immer weiter nach oben, bis wir in den letzten Stock kamen. In den letzten Stock zu Bruder Devan. Bruder Devan war der erste Christ im Land Nepal. Seine Frau war inzwischen tot und er war allein in dieser kleinen Wohnung. Allein mit seinen Büchern und allein mit Gott. Devan stammt eigentlich aus dem Osten von Nepal, nicht von der Hauptstadtregion. Schon mit 13 Jahren hatte er seine ganze Familie verloren. Und irgendwie hat er mitten in der Nacht eine Stimme gehört. Und er lief hinaus aus dem Haus in den Sturm. Es war ein wilder Sturm. Der Fluss trat über die Ufer und als er da hinauslief, hat ihn das Wasser mitgerissen Osten von Nepal ist nicht weit von der indischen Grenze weg. Und so haben die Wasser des Flusses ihn weitergetragen bis hinein nach Indien. Dort hat er es an Land geschafft und hat dann in dieser Gegend, ist er rumgezogen, hat das eine oder andere getan. Ich weiß nicht die ganze Geschichte, aber ich weiß eins, irgendjemand hat ihm irgendwann ein kleines Traktat in die Hand gesteckt. Und er hat es gelesen und er wurde neugeboren durch den Geist Gottes. Nach einiger Zeit hat er sich entschieden, ich gehe zurück in mein Heimatland, um den Menschen dort von Jesus Christus zu verkündigen. Nun könnte man denken, ist eine ganz normale Sache. Ja, wenn jemand wirklich ein überzeugter Christ ist, dann wird er anderen auch was davon erzählen wollen. Aber die Tatsache ist, damals und genau genommen bis heute, steht in Nepal darauf, wenn man Christ wird, 3 Jahre Gefängnis. Das wird zwar seit 1990 nicht mehr angewandt, das Gesetz, aber es besteht immer noch. Aber das war lange vor 1990, dass das geschehen ist. Und als er zurückkam, hat er natürlich eine ganze Menge Probleme bekommen. Aber trotzdem hat er sich dann mit einigen Leuten getroffen, hat das Evangelium weitergegeben, sie haben miteinander gesungen. Irgendjemand hat sie nach einigen Jahren angezeigt. Sie wurden festgenommen und Devan kam trotz seines inzwischen relativ hohen Alters ins Gefängnis. Die Leute hatten ihm noch geboten, das ist ganz einfach, schwört diesem Jesus ab und wir lassen euch alle frei. Die meisten von den Jüngeren haben lieber ihre Freiheit gewählt. Aber Devan ist treu geblieben. Er wurde ins Gefängnis gesetzt, saß lange Zeit in einer Einzelzelle. Und er hat uns erzählt, es hat Zeiten gegeben, da habe ich an Selbstmord gedacht. Aber Jesus ist treu. Er war bei mir. Übrigens, Einzelzelle bedeutet dort ein bisschen was anderes als bei uns. Inzwischen, als wir ihn trafen, war er frei. Inzwischen sind eine ganze Reihe von Jahren vergangen und Devan ist inzwischen im Himmel. Aber das Großartige ist, von diesem kleinen Anfang vor Jahrzehnten sind jetzt Hunderttausende, Aberhunderttausende, die Jesus Christus nachfolgen. Unsere eigene Kirche hat mehrere hundert Gemeinden inzwischen in Nepal. Wie macht man das eigentlich? Wie ist es möglich, dass man Jesus nachfolgen kann, auch unter Schwierigkeiten? Wie macht man das, dass man treu bleibt? Wie kann man den Versuchungen widerstehen und den Nachteilen, die damit vielleicht verbunden sind? Oder anders gefragt, wer öffnet die Schleusen? Wer öffnet die Schleusen? Wie gesagt, wir behandeln das unter dem Thema der Serie Gott kann. Wenn ich das sage, dann ist eigentlich klar, wer die Schleusen öffnet oder etwa nicht. Interessant ist hier in unserem Text, ist es nicht so 100% eindeutig. Da heißt es, er hat die Macht, das mir anvertraute Gut unversehrt zu bewahren. Aber man kann diesen griechischen Text genauso gut übersetzen, das ihm anvertraute Gut, das Gut, das ich ihm anvertraut habe, dass er das bewahren kann. Also nicht so ganz eindeutig. Was ist jetzt richtig? Ist es vielleicht so ein Gegensatz, wie man den im Philipperbrief findet, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist, der beides tut, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das ist übrigens Philipper 2, Vers 12 und 13. Was heißt das alles? heißt es, dass wir uns einfach zurücklehnen können, dass wir auf Gottes Wirken warten. Wenn er die Schleusen öffnet, dann ist ja alles in Ordnung. Oder bedeutet es das andere, dass ich arbeiten muss wie ein Wilder, damit die Sache richtig läuft? Haben vielleicht jene recht, die sagen, also wenn man in die Bibel reinschaut, dann kann jeder das rausfinden, was er gerade sucht. Zurück zu diesem Vers 12. Da heißt also, wie entweder mein Anvertrautes oder das mir Anvertraute kann Gott bewahren. Beides ist möglich. Ich glaube, das Wahrscheinlichere ist, dass es das mir anvertraut ist. Und der Grund dafür ist ganz einfach der, wie wir vorher vielleicht gemerkt haben beim Lesen des Textes, befindet sich Paulus im Gefängnis in Rom. Er befindet sich mitten in der Verfolgung, mitten im Leid. Und so kommt natürlich automatisch die unausgesprochene Frage auf, schaffe ich es? Bleibe ich wirklich treu? Wie kann ich widerstehen? Aber egal, was es ist, ob es das eine ist oder das eine ist klar hier in diesem Text und das sagt Paulus ganz deutlich, Gott kann das bewahren. Gott kann. Er betont damit dreierlei. Das Erste, was er betont, ist, Gott ist zuverlässig. Ich weiß, wem ich vertraue. Ich habe nicht irgendeine fixe Idee, der ich folge, sondern ich weiß, wem ich vertraue. Er ist wirklich zuverlässig. Paulus sagt das am Ende seines Lebens, nachdem er jahrzehntelang gearbeitet hat als Missionar, viele neue Gemeinden gegründet hat. Er sagt das jahrzehntelang, nachdem er vieles mit Gott erlebt hat. Vielleicht geht es dir ähnlich. Du hast einiges mit Gott erlebt. Du kannst vielleicht wieder Paulus bestätigen, es ist unvorstellbar großartig mit diesem Jesus Christus. Eine unaussprechliche Sache, mit ihm zu leben. Ich habe das auch erfahren, aber wisst ihr was? Ich habe das schon vor 40 oder 50 Jahren, als ich mein Leben Jesus Christus anvertraut habe, ich habe das schon damals gewusst. Wieso habe ich das damals schon gewusst? Ganz einfach, weil nicht nur Gott zuverlässig ist, sondern weil Gottes Wort zuverlässig ist. Paulus sagt hier, ich bin überzeugt. Anders gesagt, Jesus hat es zugesagt und darum setze ich darauf. Und das Großartige ist, das kann jeder ausprobieren. Dazu braucht er kein großer Apostel zu sein wie der Paulus. Jeder kann das ausprobieren. Im Johannesevangelium, im 7. Kapitel, im 17. Vers, da sagt Jesus das zu uns, wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, der wird erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selber heraus rede. Das heißt auf gut Deutsch gesagt, mach die Probe aufs Exempel. Und Ähnliches wird an einer ganzen Reihe von Stellen der Bibel gesagt. Ich möchte nur noch eine erwähnen aus dem Psalm im 33. Kapitel. Da sagt der Psalmist, das Wort des Herrn ist zuverlässig. In der neuen Genfer Übersetzung, die ich hier habe, heißt es, treu ist er in allem, was er tut. Die gute Nachricht sagt, Gottes Wort ist zuverlässig, er beweist es durch seine Taten. Das gefällt mir. Gott beweist es durch seine Taten, dass das, was er zusagt, zuverlässig ist. Weißt du was, du kannst jammern, ich habe nichts mit Gott erlebt oder ich schaffe es einfach nicht, das ist zu anstrengend, zu herausfordernd. Oder du kannst, wie ich eben erwähnt habe, die Probe aufs Exempel machen. Ja, Gott handelt. Gott öffnet die Schleusen, aber das fällt nicht einfach vom Himmel. Ich schlage dir vor, dass du das Jahr 2022 zu einem Jahr machst, wo du erprobst, dass Gottes Wort zuverlässig ist, dass es eine felsenfeste Sache ist. Denn es gibt noch ein drittes. Es ist nicht nur so, dass Gottes Wort, dass Gott zuverlässig ist und dass Gottes Wort zuverlässig ist, sondern es gibt das dritte. Gottes Handeln ist zuverlässig. Gottes Handeln ist zuverlässig. Paulus sagt hier, er kann sicher bewahren das, was er mir anvertraut hat. Als ich jünger gewesen bin, da habe ich gern solche Geschichten gehört von Christen, die verfolgt worden sind. Also nicht, weil ich begeistert war, dass sie verfolgt worden sind, aber es waren einfach immer interessante Geschichten. Aber obwohl mir die Geschichten gefallen haben, gab es einen Punkt, der mir nicht gefallen hat. Ich habe mir immer die Frage gestellt, um alles in der Welt könnte ich das auch. Was würde passieren, wenn ich in so eine Situation kommen würde? Würde das mit mir so gehen wie mit diesen jungen Christen in Nepal? Heute weiß ich, Gott ist zuverlässig. Sein Wort gilt. Sein Handeln ist zuverlässig. Es gibt einen wunderbaren Vers, den Paulus auch geschrieben hat im 1. Korintherbrief, im 10. Kapitel. Das ist der 13. Vers. Da sagt er, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt gewesen seid, sind nicht über ein für Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er ist zuverlässig. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Entweder das stimmt oder nichts stimmt hier. Und darauf verlasse ich mich. Das ganz egal, was kommt, ganz egal, wie es aussieht und wenn man ein bisschen älter ist, das sind ja manche Sachen, die kommen, die zwar keine Anfechtungen sind, die jemand anders aus einem gesagt hat, sondern die so von den eigenen Knochen und so kommen. Das sind Dinge, wo man vielleicht sagt, halte ich das durch? Ich bin davon überzeugt, dass ich mich auf das verlassen kann. Und ehrlich gesagt, vielleicht spinne ich ein bisschen, aber ich halte das Gott direkt vor, wenn ich in so einer Situation bin. Dass ich sage, bitteschön, du hast es gesagt. Übrigens ist es sehr hilfreich, wenn man solche Verse auswendig lernt. Dann kann man es Gott auch zitieren. Das Beste für 2022 ist, dass Gott in Kontrolle ist. Und auch wenn niemand mit ihm rechnet, gilt das dennoch. Und darauf können wir froh ins neue Jahr gehen. Wer öffnet die Schleusen? Es ist Gott, der die Schleusen öffnet. Aber ich habe noch eine zweite Frage, nur zwei Punkte heute. Die zweite Frage ist, wozu öffnet Gott die Schleusen? Das ist gut zu wissen, dass er das macht, aber wozu macht er das eigentlich? Um es ganz platt zu sagen, es bringt uns gar nichts, wenn Gott die Schleusen öffnen und wir hocken nur rum. Wie das der Herr Trapattoni, der italienische Trainer, gesagt hat, wie Flaschenleere. Das bringt nichts. Ich bin ja manchmal ein bisschen direkt und habe da auch kein Problem damit. Aber es bringt uns nichts, wenn wir nur rumsetzen und warten, bis endlich ein neuer Pastor kommt. Es bringt uns nichts, wenn wir nicht mit anpacken, wenn wir nicht selber uns einsetzen, an der einen oder anderen Stelle, wenn wir nicht andere zusammentrommeln, sagen, wollen wir nicht mal zusammen die Bibel lesen und uns intensiver damit beschäftigen, gemeinsam beten, irgendetwas für Menschen in unserer Umgebung tun. Der entscheidende Punkt, wie man Menschen für Jesus gewinnt, ist, indem man Beziehungen aufbaut. Sonst kommen die Leute nicht und erst recht bleiben sie nicht. Ja, das Wasser Gottes strömt tatsächlich ohne dich. Aber du kannst das Wasser vergammeln lassen oder du kannst es nutzen. Und seine Ströme können dich erfrischen und andere um dich herum. Und das liegt an dir, das liegt nicht unbedingt an Gott. Und darum als ein Unterpunkt, sei Feuer und Flamme. Ich weiß, das passt mit dem Wasser nicht gut zusammen, da war Feuer und Flamme und so weiter. Paulus sagt im 6. Vers, das war das Erste, was wir vorher gehört haben, aus diesem Grunde, sagt er seinem jungen Mitarbeiter Timotheus, erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Also lass die Schleusen offen sein, dass wirklich etwas wirkt. Volle Wirkung. Auch wenn du vielleicht über dich dir nicht gebetet worden ist unter Handauflegung, wie der Paulus das getan hat. Tatsache ist, jeder und jede von uns hat eine Gabe von Gott geschenkt bekommen. Du sagst vielleicht, aber ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Zunächst mal ist die Tatsache da und die Bibel sagt es, dass jeder, der Jesus Christus nachfolgt, automatisch eine, mehrere Gaben geschenkt bekommen hat. Wenn du nicht weißt, was deine Gabe ist, wird dir der Willige ganz bestimmt gerne helfen. Ich kann auch helfen an der Stelle. Es gibt da viele gute Handreichungen, die uns dabei helfen können. Und Gott hat einen Grund, wieso er dich segnet. Gott hat einen Grund, wieso er dir eine Gabe schenkt, nämlich dass du sie entsprechend einsetzt. Wir haben in unseren Gemeinden etwas, was mir ehrlich gesagt nicht so ganz gefällt. Wir haben eine Liste von Dingen, die wir machen wollen. Und da sagen wir, wer macht das? Und wenn sich keiner meldet, dann ist der Manfred, der es machen muss. Oder so irgendwie. Das heißt also, wir suchen Leute für die Jobs, die wir vorher festgesetzt haben. Das Neue Testament hat ein vollkommen anderes Modell. Das Neue Testament sagt, Gott gibt jedem seine bestimmte Gabe und dann setzt die ein zum Dienst an den anderen und zum Dienst in der Gemeinde. Ich habe nur das in meinen Worten gesagt, aber das steht wortwörtlich so in der Bibel drin. Und es gibt übrigens eine ganz tolle Sache. Wenn die Leute entsprechend ihren Gaben eingesetzt werden, dann sind sie normalerweise begeistert davon. Dann braucht man sie nicht fortwährend zu stoßen und sagen, jetzt machen wir was. Brauche ich auch als Pastor nicht ständig von der Kanzel sagen, dann kriegt man endlich jemanden, der das übernimmt oder jenes übernimmt. Wenn das den Gaben entspricht, dann muss man die Leute eher aufhalten, dass sie nicht zu viel machen. Gott hat einen Grund, wieso er dich segnet, habe ich gesagt. Und dieser Grund ist, dass wir es nicht zum Privatvergnügen nützen, sondern dass wir es zum Nutzen aller einsetzen. Und deswegen das Letzte, nutze Gottes Geschenk, nutze Gottes Geschenk. Das hört sich gut an, aber was ist das Geschenk eigentlich? Paulus sagt im 7. Vers in diesem Text, den wir vorher gehört haben, versuchen zurückzugehen, Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit oder der Angst gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dieses Geschenk ist in erster Linie der Geist Gottes. Und wenn die Schleusen offen sind, dann fließt der Geist Gottes. Der Geist Gottes kann ehrlich gesagt in Tümpel fließen, wo alles stehen bleibt, und dann vergammelt und so komisches grünes Zeug drauf wächst. Oder es kann in einen Kanal fließen. Nur wenn du und ich ein Kanal sind für Gottes Geist, dann nutzen wir das Geschenk, das er uns gibt, in der richtigen Art und Weise. Nur wenn wir Kanal sind für Gottes Geist und für sein Wirken, dann wird eine dürstende Welt erfrischt. Und nur dann entsteht neues Leben. Das Beste an der ganzen Sache ist, dass Gott nicht knausrig ist. Gott gibt nicht nur schluckweise, er gibt im Überfluss. Sagt das Neue Testament immer wieder, dass er uns mit seiner Fülle überschütten will. Nicht nur einmal, zweimal, sondern immer und immer wieder. Er will die Schleusen öffnen, er kann die Schleusen öffnen und er wird sie öffnen. Und deswegen ist die Frage, nutzen wir sein Geschenk? Lassen wir uns erfüllen, um anderen zu dienen und um sie zu erfrischen? Niemand von uns weiß, was dieses Jahr 2022 bringt, nicht mal der Bundeskanzler. Wir haben vielleicht keinen festen Pastor, aber wir haben einen Gott, dem man fest vertrauen kann. Was 2022 bringt, ist letztlich unerheblich, weil Gottes Zusage steht. Und die Frage ist, willst du diese Zusage nützen? Willst du auf Gottes großes Ich kann setzen? Willst du mit Paulus sagen, ich weiß, wem ich vertraue? Und ich bin überzeugt, er kann mich bewahren, er kann wirken. Und darum lasse ich die Gabe, die er mir gegeben hat, voll zur Wirkung kommen. Ich lade euch dazu ein, dass ihr das sagt. Ich will das. Ich brauche seinen Geist. Ich möchte die Schleusen öffnen für ihn. Und ich will ein Kanal sein zwischen Gott und den anderen. Wollen wir das jetzt im Gebet Gott sagen? Herr, wir danken dir dafür, dass du unendlich Großes tun kannst. Nicht einfach ganz allgemein, sondern in unserem Leben und durch unser Leben. Wir danken dir für all die Möglichkeiten, die du in jeden Einzelnen von uns hineingelegt hast. Wir danken dir für deine Gaben. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns gebrauchen möchtest für Menschen um uns herum. Danke, dass du deine Gemeinde bauen möchtest. Und Herr, ich bitte dich das für mich und für uns alle, dass du uns hilfst, wirklich Kanäle zu sein für deinen Geist und für dein Wirken in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, in der Gemeinde und weit darüber hinaus. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du handelst. Amen. Und wir wollen uns zu Gottes